Die heutige Episode wird euch präsentiert von Cycline.
Das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Da sind wir. Letzte TCR-Folge vielleicht.
Ja, letzte TCR-Folge von uns. Wir werden sicher noch ein paar Gespräche haben in Zukunft, wo wir auf das Thema wieder mal zurückkommen werden. Aber unser Sonderstaffel, unser Special geht jetzt damit zu Ende. Noch, ich weiß es nicht, waren es 10 Episoden und alle in XX-Latschen Überlänge.
Ja, ich weiß es auch nicht. Anders als übers TCR habe ich jetzt keine Statistiken über den Podcast.
Ja, unglaublich. Also wirklich, es hat mir wahnsinnig Freude gemacht und wir haben für heute versprochen, eine Folge zu machen als Abschluss mit Antworten auf Fragen, die von unseren Zuhörern gekommen sind. Wir werden ein bisschen Fazit ziehen, nochmal ein bisschen zurückblicken, ein paar Statistiken. Flo, du hast die ein bisschen ausgetobt mit ein paar Auswertungen. Bei mir ist es leider ein bisschen schwierig, weil ja mein Garmin am Schluss nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, ich kann weder meine Stehzeit, meine Fahrzeit, meine Gesamtdistanz, Kalorienverbrauch oder so wirklich auswerten. Aber das haben wir von mir eh schon gehört die letzten Jahre. Umso spannend ist, dass wir heuer von dir jetzt ein paar Details noch erfahren.
Ja, jetzt hast du viel versprochen, das kann ich alles nicht liefern. Okay. Aber wir werden ein Fazit ziehen und ein paar Zahlen. Darum werden wir nicht herumkommen, das auch zu besprechen. Für alle, die jetzt durch den Rhythmus mit zweimal die Woche nicht mit dem Hören hinterherkommen, kein Problem. Wir werden immer wieder auf Feedback eingehen. Also schreibt uns ruhig, schreibt uns in die Kommentare. Das ist uns am liebsten auf Spotify oder den anderen Plattformen. Dann haben wir es gesammelt und dann können wir immer wieder in unserem Feedback-Corner darauf eingehen.
Wollen wir gleich nochmal auf die aktuellsten Entwicklungen vom Transcontinental eingehen?
Ja, und wenn das nicht der Episodentitel wird, dann wäre ich schwer enttäuscht. Confidently und incorrectly hätten wir das E-Mail vom Race Director beantwortet.
Ja, das ist jetzt gestern gekommen, gell?
Gestern auf
und
Nacht, ja.
Es geht um eine Band Road, die offensichtlich sehr, sehr viele benutzt haben und das wahrscheinlich eher unabsichtlich.
Ja, also wir sind beide in einem E-Mail-Verteiler, in einer E-Mail-Verteilergruppe mit 58 anderen.
Ja, insgesamt waren es 60 oder
60, ja. Genau, ja. Und zwar, ich habe es mir jetzt extra heute nochmal angehört, wir haben in der letzten Episode haben wir ganz groß drüber geredet, was wir nicht für geniale Routenplaner und Radlfahrer sind, dass wir diese Band Road eben gerade nicht genommen haben, dass wir vorher abgebogen sind, dass wir die Gravel-Variante genommen haben. Aber, und jetzt kommt's, die Gravel-Variante hat irgendwann einmal einen Ausgang und dort wäre dann diese Band Road zu kreuzen. Auf diesem Ausgang, ich kann mich noch sehr genau erinnern, sieht man so leicht nach links schräg rüber versetzt diese Abbiegespur. Und ich habe mir gedacht, wenn ich von diesem Ausgang leicht schräg rüber fahre, dann habe ich die Band Road direkt gekreuzt. Leider ist es jetzt tatsächlich so und das sieht man am Satellit sehr gut, das sieht man auf Strava sehr gut. Da gibt es leider keine zwei Meinungen. Gibt es 100 Meter später von dieser Gravel Road einen neuerlichen Ausgang und von diesem Ausgang kann man wirklich im 90-Grad-Winkel kerzengerade über die Band Road drüber und das wäre das eigentliche Kreuzen. Und der Andrew hat sich sogar die Mühe gemacht, das nachzumessen mit Google Maps. Es sind 158 Meter, die ich da auf der Band Road gefahren bin. In dem vermeintlichen Kreuzen. Aber ich habe sie eben nicht gerade gekreuzt, sondern bin leicht schräg. Es ist halt das Problem auch, weil dieser Abbiegestreifen schon so früh anfängt.
Ja, da muss ich jetzt nämlich halt gleich mal uns alle verteidigen. Also Regeln sind Regeln und wir werden höchstwahrscheinlich einen kleinen Penalty kriegen. Die Penalties werden so bemessen, dass einmal verglichen wird, wenn du eine Bandroad nimmst, wie viel Zeit ersparst du dir? Diese Ersparnis wird mal 2 gerechnet und dann kommt noch eine zusätzliche Zeitstrafe obendrauf. Das heißt, wirklich, es muss wirklich so sein, dass das quasi meistens ist eine Bandroad eine Abkürzung oder eine Erleichterung, dass du quasi diesen Vorteil in einen mindestens doppelt so großen Nachteil durch die Zeitstrafe quasi korrigiert bekommst. Aber jetzt zu meiner Verteidigung, dieser Abbiegestreifen von der großen E-Road, der beginnt wirklich 45 Grad gegenüber von unserem Gravel-Ende. Das heißt, wir sind nicht im rechten Winkel über die Straßen drüber gegangen, sondern wir sind 45 Grad über die Straßen drüber gegangen und drüben aufs Radl aufgesessen und wieder bereits auf dem Abbiegestreifen gefahren von der Straße weg. Nur der Abbiegestreifen ist jetzt natürlich relativ lange und dort, wo der Abbiegestreifen aufhört, dort sind es 148 Meter. Dort, wo der Abbiegestreifen beginnt, sind es wahrscheinlich 15 Meter. Und irgendwo da dazwischen ist halt, das heißt, wir sind jetzt zwischen 15 und 148 Meter irgendwo auf dieser Bandroad gewesen, wobei ich sogar drüben noch das Radl geschoben habe, am Pannenstreifen ganz außen in der Wiese. Und jetzt müssen wir uns halt quasi dort nochmal melden, unsere Aufzeichnungen, Screenshots und Tracks hinschicken. Ich habe es mit Video und Foto dokumentiert und dann werden wir sehen, ob wir da 5 Minuten Zeitstrafe kriegen, vielleicht doch keine oder vielleicht 2 Stunden, keine Ahnung.
Also wir nicht, du hast noch die Chance. Wir haben bis Freitag 17 Uhr Zeit, den Evidence zu submitten. Ich habe natürlich sofort, als ich das E-Mail gekriegt habe, da stehen nur die GPS-Koordinaten und ich habe gewusst, okay, nein, da bin ich nicht gefahren, habe mein Video, wie auf die Gravel Road drauf fahre, da habe ich ein Video gemacht und gesagt, schaut, ich bin nicht auf der Band Road, ich bin auf der Gravel Road. Und dann habe ich meinen Strava-Links und Strava-Screenshots hingeschickt und die Metadaten vom Video, wo man genau die GPS-Koordinaten sieht. Und habe ihnen das geschickt und dann ist dieses Mail gekommen. So, liebe Leute, sehr viele haben confidently und incorrectly, was ich eine großartige Firmenformulierung finde, gesagt, sie waren nicht auf der Band Road, aber sie waren sehr wohl auf der Band Road, weil sie meinen nicht das ganze Stück, sondern ganz speziell nur dieses Abbiegestück. Und ich werde da jetzt nicht dem weiter nachgehen, weil ich kann es, also auf meinem Strava, das ich hingeschickt habe, auch am Screenshot sieht man eindeutig, dass ich da auf der Abbiegespur war und nicht oben wirklich im 90 Grad die Straße gekreuzt habe.
Ja, werden wir schauen, ob wir heuer bis Weihnachten noch die endgültigen Resultate kriegen. aber jetzt zu unserer finnischen Zeit. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, noch gar nicht wirklich durchgesagt. Ich war mir nicht mehr sicher, weil ich das immer sehr schnell vergiss, weil es auch nicht wirklich viel aussagt im Vergleich zu anderen Rennen, wo wirklich die Strecken jedes Jahr gleich sind und die Zeiten wirklich eine fixe Größe sind. Da merke ich mir es nämlich sehr wohl. Ihr braucht 11 Tage, 9 Stunden und 19 Minuten plus eventuell eine Zeitstrafe.
Genau, meine finnischer Zeit waren 13 Tage, 14 Stunden und 42 Minuten plus eventuell eine Zeitstrafe noch oben drauf.
Du machst das immer sehr gern, wenn wir irgendwie solche Zeiträume berichten, dass du das irgendwie in Relation setzt. Und ich habe dann die US Open im Tennis angeschaut und da ist es wirklich so, dass das halt 14 Tage dauert, also 2 Wochen. Ne? Und das, wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die haben halt beide 7 Spiele gehabt und das vom bis zum letzten Turniertag halt, ne, nachdem sie die 2 Finalisten waren, vom ersten Aufschlag bis zum letzten Matchball hat für sie das ganze Turnier, Grand Slam Tennis-Turnier, gleich lang dauert wie das Transcontinental Race. Das ist Da sind 7 Matchtage, 7 Ruhetage, 14 Mal schlafen oder 13 Mal schlafen. Und da ist alles passiert, während du einfach einmal durch ganz Europa gefahren bist. Dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wenn man es dann nochmal in Arbeitswochen oder in Wochenenden runterbricht, wird es ja nochmal irgendwie absurder. dieser lange Zeitraum.
Da wird es dann richtig absurd, ja. 2 komplette Arbeitswochen, ja, mit am Wochenende dazwischen und dann das zweite Wochenende schon am Ende, da ist man dann schon am Sonntag nervös, dass man am Montag schon wieder in die Arbeit muss.
Aber weißt du, wer noch wesentlich mehr Zeit zum Genießen gehabt hat, also richtig die Senne-Crude genommen hat? Die Lanterne Rouge, die rote Laterne.
Genau, und zwar die Helen ist jetzt tatsächlich, wir haben es ein paar Mal schon angesprochen während der Aufnahme, dass sie unterwegs ist. Also die war wirklich, wirklich entschlossen, das zu finishen. Und die hat es jetzt tatsächlich geschafft, nach 53 Tagen in Constanza gefinisht, alleine. Da war niemand mehr dort, also zumindest offiziell niemand, also auch ihre Privatkarte ist nicht mehr abgestempelt worden, aber man kann es am Tracker nachsehen, sie ist das ganze TCR fertig gefahren. Also es steht da, dass sie während des Rennens irgendwo in der Mitte unterwegs einen Sturz gehabt hat und sie hat es tatsächlich gefinisht. Das ist wirklich großartig.
Ja, und sie ist am 20. September ins Ziel gekommen. Und das sind 7,5 Wochen. Und ich habe schon immer gedacht, ich habe natürlich noch geschaut, wie es ihr geht und wann sie es schaffen wird, hoffentlich. Und dann haben wir gedacht, boah, jetzt ist dann der Sommer bald zu Ende, gell? Jetzt ist Herbstbeginn. Und aber sie hat im Sommer, sie hat am Sommerende sozusagen, hat sie es noch ins Ziel gebracht. Und das ist jetzt schon wirklich eine unglaubliche Geschichte.
Ja.
Sie ist sozusagen die rote Laterne offiziell. Und was es auch noch gibt, Sonderwertung, den wir letztes Mal, glaube ich, nur angedeutet haben, aber nicht wirklich besprochen, Malia Nera.
Genau, und das war der James Illman, der war der Letzte im GC. Also nochmal vielleicht kurz zur Erinnerung, beim TCR gibt es 2 Wertungen, unter Anführungszeichen. Es gibt das GC, die General Classification. Das sind all jene, die während der Karenzzeit finishen. Und das war der James Illman, der ist während der Finisher Party ins Ziel gekommen. Der hat natürlich das größte Publikum gehabt und wahrscheinlich den größten Applaus bekommen. Und der hat dieses Sondertrikot des Malia Nera, das schwarze Trikot. Das hat es beim Giro d'Italia 3 oder 4 Jahre hat es das gegeben. Das ist tatsächlich auch vergeben worden beim Giro d'Italia. Und haben es dann wieder abgeschafft, weil es darum so richtige Kämpfe gegeben hat auch. Also da haben sie die Leute im Kornfeld versteckt oder irgendwie geschaut, dass halt der Vorletzte sie nicht überholt oder dass sie den Vorletzten nicht überholen und der Vorletzte hat sie versteckt, dass er dann doch Letzter ist. Und das hat dann irgendwie an den Veranstaltern nicht so passt, weil sie das Gefühl gehabt haben, das zieht das Ganze ein bisschen ins Lächerliche. Und deswegen ist das wieder abgeschafft worden. Bei der Tour de France ist die Laterne Rouge für den Letztplatzierten oder die Letztplatzierte immer noch unter Anführungszeichen sehr begehrt, aber so richtige Kämpfe drum gibt's nicht mehr, weil es auch richtig schwierig ist bei der Tour de France jetzt im modernen Radsport das so zu timen, dass man nicht aus der Karenzzeit rausfliegt. Also es ist nicht mehr so, dass man sich irgendwo versteckt in einer Tankstelle und wartet und dann gemütlich heimcruist, sondern die Karenzzeit sind so, ich glaube, nagelt es mir nicht drauf fest, so zwischen 5% und 10%, je nach Etappe von der Siegerzeit und da kann man nicht so richtig trödeln.
Ja, das ändert sich ja bei Bergetappen oder bei Flachetappen ist das manchmal anders. Wie viel Prozent auf die Siegerzeit du dir erlauben darfst, um nicht rausgenommen zu werden. Und vor allem, du weißt ja nicht, wie schnell vorne gefahren wird. Du kannst also gar nicht pokern. Beim Transcontinental ist es anders. Du kannst dich sehr wohl im Kornfeld verstecken oder an der Tankstelle, weil du weißt einfach, bei der Finisher Party um Mitternacht musst du im Ziel sein. Ganz egal, wie schnell da vorne gefahren worden ist.
Genau. Wenn ich das jetzt richtig überblickt habe, dann hat es 161 Finisher im GC gegeben. Das ist jetzt der professorische Zwischenstand, so würde ich es einmal nennen. Wir haben gerade drüber gesprochen, es gibt noch eventuell Zeitstrafen. Das heißt, es kann sein, dass vielleicht noch jemand rausfliegt oder überhaupt disqualifiziert wird. Das ist jetzt nur das professorische Zwischenergebnis. Wann wir das Endergebnis bekommen, steht noch nicht fest.
Ja, und es hat sehr viele Did Not Finishes gegeben, also sehr viele DNFs, sehr viele Scratches. Es hat eine Übersicht gegeben, also manchmal, ich glaube nicht immer, aber es ist dann auch begründet worden, was die Ursachen waren, wenn jemand ausscheidet oder nicht fertig fahren kann. Und es hat sehr oft das Thema Schirmersnack gegeben, was mich dann doch irgendwie immer wundert, weil das kennen wir ganz häufig natürlich vom Race Across America, wo du wirklich nonstop mit noch viel kürzeren Schlafpausen am Radl sitzt und meistens sogar auch auf einem Zeitfahrradl in einer sehr, sehr tiefen, sportlichen, aerodynamischen Position. Da ist es irgendwie klar, dass das sehr stark auf den Nacken geht. Aber beim Transcontinental wundert es mich schon, dass das so oft vorkommt.
Ja, vor allem, weil es auch jetzt in den letzten Jahren sogar von den Lost Dots ein Roundtable dazu gegeben hat. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur für RAM-Expertinnen Geheimwissen ist, sondern das ist auch wirklich breit thematisiert worden in der Lost Dots Community und das sind die Veranstalter des TCR. Also wenn man denen ihre Podcasts gehört hat in der Vorbereitung, dann hat man zumindest gewusst, was man hat, wenn es dann auftritt.
Ja, aber nur das Ganze zu vermeiden oder zu verhindern, ist dann halt nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist ja bei dieser Diskussion damals auch rausgekommen, dass für viele Leute das einfach unbekannt ist. Die haben einfach nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und das hat mich irgendwie damals schon sehr irritiert, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und auf sowas vorbereitet, sollte man eigentlich Bescheid wissen, was so die größten Risiken sind bei dem Sport. Was mir bei den Did Not Finish-Begründungen wirklich extrem gut gefallen hat, ich will nicht sagen, dass ich's lustig gefunden habe, aber ich habe es irgendwie so nett gefunden, weil du ist
gut
gestanden.
Ja, das war wirklich sehr, sehr nett, ja.
Nostalgia for home, also quasi Heimweh. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob's die große Liebe ist oder die Kinder oder vielleicht, man denkt dran, man würde eigentlich daheim gerne einen Garten pflegen und Rosen mähen und es wäre so schön daheim und jetzt sitzt sie irgendwo da auf dem Radl und alles ist scheiße und keiner hat es so schwer wie ich wahrscheinlich, ja. Denkt man sich, und eigentlich will man nur mehr haben.
Ja, also es hat, wenn man jetzt dem Follow My Challenge glauben darf, 52,8% der Teilnehmerinnen haben gefinisht. Also doch knapp über 50%. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das im Vergleich zu den anderen Jahren ausschaut. Mir kommt es vor wie eine recht hohe Finisher-Quote.
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, um die 50% ist immer wieder mal. Also wir sind jetzt hier nicht besonders hoch oder besonders tief. Wir sind irgendwie so im Plus-Minus-Normalbereich. Aber es ist trotzdem einfach immer wieder erstaunlich, dass es, ich denke halt, nur 53% schaffen. Also es scheiden schon sehr, sehr viele aus. Werbung. Flo und ich haben sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den Unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es 3 Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer sich jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht eine weitere Plattform dazu nehmen, man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, ich habe mir dann noch rausgesucht, der Finisher im GC, die meisten Kilometer ist gefahren der Harald Rinner mit 5267 und die effizienteste Route hat gefunden die Ingvild Odegaard Tangen. Die ist 4463 Kilometer gefahren, also fast 800 Kilometer weniger als der Harald. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Weißt du, ob die Fähre mitgerechnet wird oder nur die Kilometer über Land?
Ich kann es nicht sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Fähre nicht mitgerechnet wird. Also bei mir, wenn ich meine Follow My Challenge Kilometeranzahl mit meiner Strava Kilometeranzahl vergleiche, dann sind da 30 Kilometer Unterschied, was auf 4.700 Kilometer nicht viel ist, wenn man bedenkt, dass als Follow My Challenge nur alle 5 Minuten einen Wegpunkt setzt und dazwischen gerade Linien zieht. Also glaube ich nicht, dass die Fähre mitgerechnet wird.
Wobei, bist du da sicher, ob nicht zum Beispiel, wenn du jetzt eine Bergstraße hast mit viel Serpentinen und vielen Kurven, ob du nicht auch Follow My Challenge dann den Straßenverlauf mitrechnet? Wenn es klar ist, also wenn es offensichtlich ist, wie die Straßen verläuft, ich weiß es
nein,
zum Beispiel
also
nicht.
Wenn man reinzoomt, also auf meiner Route hat man das dann auch nochmal eben bei dieser Band Road, die ich nicht gekreuzt habe, sondern der ich entlang gefahren bin, auch nochmal angeschaut, da wird einfach zwischen den Punkten eine gerade Linie gezogen. Aber du hast natürlich auf einer Bergstraße, auf der du langsam fährst, in 5
mehr
Minuten
Punkte.
Weniger Kilometer zurückgelegt und dadurch mehr Punkte.
Du hast aber noch eine Statistik vorbereitet oder eine Auswertung und das ist eine Frage, die wir jetzt zwar jetzt nicht speziell gekriegt haben, aber das schon sehr oft gibt und es immer wieder interessant ist, rauszufinden, nämlich was das Ganze kostet.
Ja, ich möchte da kurz widersprechen und zwar hat mir geschrieben The Real Pauli und hat mich ganz konkret nach den Kosten gefragt. Er hat zwar fragt über die kompletten Kosten mit Training, Ausrüstung, Coach, Anreise, Abreise. Die habe ich nicht aufgestellt, weil ich finde, das ist einfach so schwer vergleichbar. Das ist wirklich, das kann man, das ist einfach bei jedem anders. Und es gibt Leute, die kaufen sich extra fürs TCR neue Laufräder, ein neues Fahrrad vielleicht, neue Taschen, was weiß ich. Und es gibt Leute, die haben ein 15 Jahre altes Bikepacking-Fahrrad, mit dem sie schon um die halbe Welt gefahren sind, mit Stahlrahmen und Ledertaschen. Und die können auch das TCR fahren. Also würde ich das ungern beantworten, weil man das so pauschal überhaupt nicht sagen kann. Wenn man sich zum TCR anmeldet, gehe ich mal davon aus, dass man ein Fahrrad hat, und dass man Bikepacking-Taschen hat und ein gutes Setup, mit dem man sich wohlfühlt. Ich würde niemandem empfehlen, sich erst nach der Anmeldung ein Fahrrad zu kaufen und Taschen zu kaufen und das dann erst auszuprobieren. Man kann, wenn man eine gute Sitzposition hat und die Laser vermessen hat und sich dann ein neues Rad kauft und man sitzt dann gleich drauf wie am alten, das kann man machen, aber das eben, das kann man nicht von jedem verlangen. Genauso wie die An- und Abreise für jeden individuell ist. Es gibt Leute, die sind mit einem Interrail-Ticket angereist und ab und heimgefahren. Das ist vergleichsweise sehr billig. Wir sind geflogen zweimal, vor allem weil ich nicht so viel Urlaub habe. Also deswegen möchte ich das nicht mitberechnen, aber ich habe vom Start des Rennens bis zum Ziel in Konstanza die Kosten habe ich aufgeschlüsselt.
Bitte. und die Startgebühr, die könnte man eigentlich nur dazu nehmen.
Die habe ich mit. Die Startgebühr wird in Pfund bezahlt. Das heißt, es hängt immer ein bisschen davon ab, vom aktuellen Wechselkurs, wann man es überweist. Wie viel es dann im Endeffekt ist. Bei mir war es.
Ja, aber das kann man jetzt auch weglassen, weil du kannst da sagen, die rumänischen Lei haben einen aktuellen Tageskurs. Und wenn du schneller bist, bist du vielleicht zu einer teureren Kursphase dort, als wie du langsamer bist. Die Helen wird vielleicht für ihr lauwarmes Gatorade mehr oder weniger bezahlt haben als du.
Jedenfalls mit den 4 Raten, die man zahlen muss, bin ich gekommen auf 761 Euro, wobei 152 davon Deposit für den Tracker sind. Das heißt, die werden jetzt bald einmal zurückkommen. Das heißt, reines Startgeld 608 Euro, was ich denke, wenn man für 500 Euro Rennen 200 bis 300 Euro zahlt, ist es fürs DCR.
Cut. Fang bitte nochmal an. Ich glaube, du würdest sagen, wenn man für 500 Kilometer rennen, ja.
Wenn man für 500 Kilometer rennen 200 bis 300 Euro bezahlt, denke ich, ist es fürs TCR, wenn man denkt, wie viel Arbeit dahinter steckt, die ganzen Bandroads und auch diese Race Monitors, also dass wirklich 7 Wochen später eine Mail kommt und die tatsächlich sehen, dass du auf 158 Metern eine Bandroad benutzt hast. Das ist einfach unglaublich viel Aufwand und dafür finde ich, es ist sehr viel für unsupported Rennen und vor allem, wenn man bedenkt, dass sie sehr inklusiv sein wollen, aber ich finde es fair. Ja, ich finde es jetzt nicht günstig, dafür gibt es andere Rennen, aber ich finde es jetzt auch nicht übertrieben teuer.
Ja, meine Meinung ist da vielleicht sowieso etwas orthodox, weil ich halt einfach Rennen kenne von Race Across America angefahren zu Race Around Austria, Rennen, wo du mit Betreuerteam unterwegs bist, wo halt ein ganz anderer Medienapparat vom Veranstalter dahinter steckt, wo die Strecke geplant wird, genehmigt ist, von den Behörden zugelassen ist. Da ist natürlich nochmal ganz anderer Aufwand dahinter und da ist halt das Startgeld irgendwie 5 bis 10 Mal so teuer. Deswegen finde ich unsupported Rennen immer relativ günstig und immer sagen, beim TCR, man kriegt wirklich was dafür. Allein die Podcasts, die produziert werden, die Bilder, das ist schon sehr viel wert. Also ich würde niemals drüber jammern, weil es ist, finde ich, angemessen. Und
die besetzten Checkpoints, im Ziel wartet jemand auf dich.
Genau, und wenn wir dann jetzt drüber reden, was die Gesamtkosten sind, das wirst du uns jetzt gleich sagen, mit Übernachtungen unterwegs, mit Essen einkaufen, mit der Fähre und so weiter, dann wird man sehen, dass das Startgeld nicht der große Anteil ist am Gesamtbudget, das man braucht.
Genau, da kommen wir schon zur Fähre. Die war ja mehr oder weniger verpflichtend. Natürlich hätte man außenrum fahren können, aber dann wäre es richtig knapp geworden mit der Karenzzeit. Deswegen würde ich die fast in die Kategorie vom Startgeld reintun, die Fähre. Ich habe gezahlt 97 Euro, wobei ich aber eine Kabine gehabt habe mit Klo und Waschbecken.
Und Steckdose.
Und steckt uns. Wenn man jetzt nur an Deck geschlafen hätte oder keine Kabine, dann hätte sie, glaube ich, 70 Euro gekostet. Also ich habe da 27 Euro extra bezahlt, um diese Kabine zu haben. Das war es mir auch wert. Dann habe ich 11 Nächte in einem Hotel geschlafen. Das ist eine Entscheidung, die habe ich bewusst getroffen, die muss man nicht treffen. Man kann bivakieren, man kann draußen schlafen, man kann auch ein bisschen länger nach Hotels suchen und vielleicht schon länger im Vorhinein und dann billigere Hotels suchen. Ich habe das überhaupt nicht gemacht. Ich habe das einfach für mich, dieses TCR, das Once in a Lifetime, und da wollte ich echt nicht, jetzt blöd gesagt, aufs Geld schauen. Das heißt, ich habe, wenn ich ein Hotel gebraucht habe, habe ich ein Hotel genommen. Und ich habe 11 Nächte im Hotel geschlafen und habe dafür 949 Euro bezahlt, wobei das günstigste Hotel 39 Euro gekostet hat und das teuerste 144 für jeweils nur ein paar Stunden. Aber wie gesagt, für mich war einfach der Benefit zu schlafen, windgeschützt, trocken, duschen und Once in a Lifetime, das war mir das einfach wert.
Wie hat es beim Essen, beim Trinken, bei der Verpflegung ausgeschaut?
Ja, vorweg, das finde ich sehr, sehr cool, das erzählen zu können. Ich habe kein einziges Mal während des ganzen Rennens mit Bargeld bezahlt. Ich habe immer mit Handy bezahlt und habe ein einziges Mal, da war das Handy-Lesegerät kaputt, da habe ich die Karte reinstecken müssen. Das ist jetzt für einen Österreicher ein absolutes Highlight. In Österreich kann man eigentlich fast nichts machen, ohne nicht irgendwo einmal Bargeld zücken zu müssen. Und da jetzt 14 Tage quer durch Europa zu fahren und kein einziges Mal mit Bargeld zahlen zu müssen, das war richtig, richtig cool. Deswegen kann ich ganz genau sagen, wie viel Geld ich ausgegeben habe für Essen, Trinken und normales Einkaufen. 754 Euro. Wobei auch da gilt, ich bin nicht extra zum Lidl gefahren oder zu einem großen Discounter, sondern wenn ich was braucht habe und an der Strecke eine Tankstelle war oder ein Minimarket oder eine Bar, wo es Cola gegeben hat, dann habe ich einfach dort eingekauft und habe keine großen Umwege in Kauf genommen. Das heißt, auch das ginge billiger. Das heißt, einkaufen, Hotels, Fähre und Startgeld haben mich gekostet 2.409 Euro.
Ja, ist sehr interessant. Also, Kommentar gibt es da jetzt keinen von mir, weil das sind einfach Fakten und man kann mehr ausgeben, man kann weniger ausgeben. Bei mir war es, glaube ich, sehr ähnlich. Ich weiß nur, ich habe sicher mal ein Hotel gehabt oder so eine Unterkunft gehabt für 30 Euro. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt im Nachhinein die Abrechnung nicht angeschaut, weil ich gesagt habe, hey, das, was es kostet, kostet es. Und ob das jetzt wie bei dir 2.409 waren oder 2.200 oder 2.500, ist für mich jetzt im Nachhinein immer wichtig. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer interessant, das aufzuschlüsseln, weil da sieht man einfach ungefähr, welche Dimension das hat, dass ein 14-tägiger, ich sage mal, Trainingsurlaub oder Klassiker, wie ich es auch schon zweimal gemacht habe, jetzt schon längere Zeit nicht mehr, aber eine Woche nach Mallorca oder eine Woche in die Toskana im Frühling zum Trainieren, bist du halt mit Unterkunft da irgendwo im Bereich von 1.000 Euro für eine Woche. Also.
Und das war, wie gesagt, immer vor dem Hintergrund für mich, das ist a Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit für mich, eine Chance, da teilzunehmen, und da wollte ich wirklich nicht aufs Geld schauen. Und ich habe jetzt nicht bewusst überall das Teuerste genommen, aber ich habe jetzt nicht auf die Preise geschaut. Ich bin, das muss ich auch dazu sagen, das kann nicht jeder, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, dass ich mir das auch leisten kann. Und es muss nicht jeder so machen, man kann es sicher günstiger machen, aber das sind einfach, das ist einfach das, was ich ausgegeben habe. Und so ist es.
Was du aber nicht ausgegeben hast, war die Kurtaxe. Da hast du ein bisschen gespart.
Bei der Kurtaxe habe ich tatsächlich gespart, ja.
Ich habe jetzt versucht, eine elegante Überleitung zu finden zu den ersten Feedbacks, die wir gekriegt haben, weil wir haben ein paar Mal das so hinaus gefragt, ob uns bitte jemand aufklären kann, warum. Wenn du sagst, dass das ganze Rennen kein einziges Bargeld braucht, warum kann man bitte nicht einfach die Kurtaxe mitzahlen, wenn man über Booking bucht oder im Vorfeld ein Hotel bucht? Das geht nämlich nicht. Und das war wirklich interessant. Ja, wir haben da wirklich einige Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel vom Vincent. Er hat uns geschrieben, dass er sich bezüglich Ortstaxe erkundigt hat. Booking darf das nicht abhandeln. Wenn man allerdings direkt über die entsprechende Webseite bucht, also zum Beispiel von einem Hotel auf deren Homepage, dann wird es automatisch mit abgebucht.
Ich habe eine ähnliche Antwort von BikepackerCH bekommen. Er oder sie meint auch, dass es vor allem auch daran liegt, nachdem die Kurtaxe an die Gemeinde abzuführen ist, dass es ein bisschen davon abhängt, wie weit eine Gemeinde schon digitalisiert ist, um das dann handeln zu können, dass das extra ausgewiesen wird.
Ja, dann habe ich zum Beispiel auch noch gekriegt vom Reto aus der Schweiz, dass die Kurtaxe nicht der Mehrwertsteuer unterliegt. Das heißt, es wäre dann wieder schwierig, im Nachhinein quasi das zu trennen, weil die Übernachtung hat natürlich Steuern und die Kurtaxe nicht. Und ganz wichtig noch, die Ortstaxe wird nur dann fällig, wenn die Übernachtung tatsächlich stattfindet. Das heißt, wenn du im Vorfeld buchst und dann aber das verfallen lässt oder nicht kommen kannst, dann hättest du quasi das umsonst bezahlt. Und deswegen erst, wenn du wirklich eincheckst, dann wird erst die Kurtaxe fällig. Und dann haben wir noch eine Nachricht gekriegt, du hast jetzt den Namen nicht gemerkt, dass es aber tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn man es nicht bezahlt. Und teilweise wird es vor allem auch in stark touristischen Orten, also in Urlaubsregionen, wird es dann wirklich kontrolliert. Und solange du quasi noch nicht den Ort verlassen hast, müsstest du eigentlich Strafe zahlen, wenn dich jemand erwischt, wenn du kontrolliert wirst und die Kurtaxe nicht bezahlt hast. Also Flo.
Ja, zum Glück habe ich Briançon überfallsartig noch im Finsteren verlassen.
Und dann hat der Dominik auch noch geschrieben, der war gerade beim Bohemian Border Bash bei dem Gravel-Rennen rund um Böhmen unterwegs und der hat es dann quasi dort im Rennen für uns nochmal ausgetestet. Da hat er sich in der zweiten Rennnacht in Neukirchen beim Heiligen Blut eine Unterkunft genommen. der hat er telefonisch reserviert und später bei Rechnung bezahlt und da war bereits die 2 Euro Kurtaxe drauf. Genau, also ich glaube, bevor wir jetzt zu weit abschweifen vom Thema, sagen wir einfach danke, dass ihr euch da alle so schlau gemacht habt für uns und das Thema, das wir ein bisschen mit einem Schmunzeln behandelt haben, können wir damit abschließen.
Ja, ich habe ganz viel Feedback gekriegt zum Keiner hat so schwer wie ich T-Shirt tatsächlich. Das war so im Witz eigentlich nur gesagt, aber unter anderem auf Strava, was mich besonders freut. Zum Beispiel möchte der Peter unbedingt, groß geschrieben, all caps, ein T-Shirt mit Keiner hat so schwer wie ich.
Ich habe ganz, ganz oft Kommentare und Rückmeldungen gekriegt und Flo, was machen wir? Ich glaube, das T-Shirt wäre schon
wenn echt die Fans das wünschen.
Ich glaube, wir sollten uns einmal überlegen, ob wir ein Design finden, das cool ausschaut.
Ja.
Und wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden.
Ich werde ganz dezente Ultracycling-Shop-Werbung hören im Podcast.
Ja, in den nächsten Tagen wird es soweit sein. Ich habe da genau diesbezüglich auch noch eine lustige Nachricht gekriegt, nämlich heute, und zwar vom CP über Instagram. Eine klasse Folge heute wieder, leider auch die letzte zum Transcontinental, also das war jetzt quasi die Folge davor, wo wir über das Finish geredet haben. Was das Ganze wirklich so außerordentlich macht, sind eure Emotionen, die ihr dank der vielen Aufnahmen wirklich überaus authentisch darstellen könnt. Merci. Und ein neues Mindset gibt's auch gleich mit, weil es einem selbst eigentlich immer besser geht als dem Flo. Weil so schwer wie er hat's keiner. Also das finde ich schon gut. Das kann man sich vielleicht mitnehmen. Wenn's richtig dreckig geht, wenn alles wehtut, wenn's keinen Bock mehr hast, wenn's ein bisschen Selbstmitleid hast, denkst du so, ja, es ist schon schlimm, aber mir geht's nur immer nicht so schlimm wie in Flo. Also das kann schon aufbauend sein, wenn man weiß, der Flo hat's immer am schwersten.
Ja, vielleicht passend zu den Emotionen hat die Nina auch geschrieben, dass sie das berührt hat, wie offen wir über unsere Emotionen reden und dass es schön zu hören ist, dass ihr auch mal weint. Und dass viel zu wenige Männer das zugeben, davon weiß ich nichts, ich bin da immer ganz offen. Und dann fragt sie noch, ob wir mit Englisch durchkommen sind. Und ich würde das, was ich spreche, nicht Englisch bezeichnen, aber ja, ich bin ganz gut durchgekommen. Also vor allem in Südosteuropa überhaupt kein Problem. In Spanien okay.
In Frankreich schwierig.
Schwierig, aber sonst... Genau. Also Essen bestellen kann ich sogar auf, ja, ich würde es auch nicht italienisch nennen, aber das funktioniert alles.
Ja, und was man dazu sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Zimmer bucht und du meldest noch an, dass du später kommst und dass bitte der Schlüssel ausgelegt wird, entweder kann das die Booking-App zum Beispiel automatisch übersetzen oder gerade diese Personen, die mit so einem... quasi im Tourismus irgendwie tätig sind, wenn wir es jetzt so formulieren, die sind sehr wohl des Englischen mächtig. In einem kleinen Geschäft, wenn du was einkaufen gehst, halt oft nicht, aber du musst es auch nicht sein. Also man kommt so, es gibt so viele Situationen, wo man gut zurechtkommt, wenn man sich gegenseitig nicht gut verständigen kann. Es geht immer irgendwie. Körpersprache, Gestik und man findet immer zusammen.
Ganz genau. Das mit einem Grund, obwohl ich natürlich die Kritik an den Buchungsplattformen und besonders an Booking kenne und ich das auch sonst versuche halbwegs zu vermeiden, aber in so einem Rennen, das ist einfach aus Bequemlichkeit, weil ich da wirklich nicht, wenn ich schon komplett müde bin, da noch groß dann herumsuchen möchte, irgendein Kontaktformular auf einer Webseite ausfüllen, sondern das mache ich einfach aus Effizienzgründen dann über die App.
Ja, und apropos App, was auch noch sehr hilfreich ist, ist einfach so eine Übersetzungs-App. Also da gibt's Google Translator oder noch viele andere, ich habe da immer eingetippt, also ich habe irgendwie, glaube ich, mein Mikrofon immer blockiert, weil ich nicht will, dass irgendwer, weiß ich nicht, mithört oder dass alle Apps hören, was rundherum passiert. Das ist so ein bisschen Datenschutzgedanke von mir. Aber man kann das natürlich aktivieren und du sprichst ins Handy und es wird in jede Sprache übersetzt, die du dir quasi aussuchst. Und dann kannst du eben auch das Handy hinzeigen und dann steht auf Serbisch, auf Albanisch, wie auch immer, das dort, was du gern möchtest. Also man kann uns mittlerweile auch mit den technischen Dingen so gut helfen. Ich habe jetzt ein anderes Feedback und so, das habe ich auch einige Male gekriegt. Wir haben ja, wie wir geredet haben, über die Routenplanung durch Frankreich, über den Mont Ventoux erzählt, dass östlich, westlich, nördlich davon man vorbeifahren kann und dass niemand über den Mont Ventoux drüber gefahren ist und das stimmt nicht. Es ist nämlich doch jemand drüber gefahren. Und zwar Cap Nummer 105, Kazuhiro Eguchi ist der Name und er ist da tatsächlich drüber gefahren und ich habe da unter anderem eine Nachricht gekriegt vom Wolfgang und er hat geschrieben, im Fediverse, das ist, ich will nicht sagen ein soziales Medium, aber das ist irgendwie so ein Netzwerk von verschiedenen Servern, wo man quasi auch ein bisschen so abseits der kommerziellen sozialen Medien sich austauschen kann, so eine Diskussionsplattform. Ich weiß es nicht genau, so was Ähnliches ist das. Und da ist eben der Kazuhiro ziemlich abgefeiert worden, weil er eben als einziger den Mont Ventoux gefahren ist. Und dann schreibt der Wolfgang, ich selbst hatte öffentlich versprochen, ihm ein Denkmal zu bauen, wenn er den nächsten CP, den nächsten Checkpoint dann noch vor dem Cut-Off erreicht, was ihm natürlich ein leichtes war. Und dann hat der Wolfgang auch noch ein Foto mitgeschickt, der hat dann wirklich mit der Hand gefertigt eine Trophäe gebaut. Wunderschön. Und ja, dann schickt uns der Wolfgang liebe Grüße und ich war noch von vielen anderen eben den Hinweis kriege auf Kazuhiro Eguchi, den einzigen Mont Ventoux-Bezwinger. Großartig.
Werbung. Die Schule geht wieder los, die Uni geht wieder los und der Straps muss wieder zum Arbeiten anfangen.
Ja, genau so ist es. Und vor allem die Radlsaison geht langsam zu Ende und die Vortragssaison startet jetzt dann wieder. Und am 23. Oktober habe ich meinen ersten Vortrag heuer in Bayern, in Traunreuth. Dann gleich am nächsten Tag, am 24. Oktober in der Bachschmiede in Salzburg und am 25. Oktober in Oberösterreich in Neuhofen an der Krems.
Holt euch eure Tickets und schaut euch an, was der Straps so zum Erzählen hat.
Ja, es wird ein bisschen was rückblickmäßig vom Race Across America geben über die 24 Stunden und 1000 Kilometer und natürlich ganz, ganz viel und vor allem aktuelle Geschichten und Anekdoten vom Transcontinental Race. Keine Angst. Auch wenn jetzt die Schule losgeht, man muss nichts lernen und man wird nicht geprüft. Aber es wird trotzdem sehr lustig und sehr spannend werden. Unter www.christophstrasser.at findet ihr die Details zu den Veranstaltungen und könnt euch dann auch auf www.ultracyclingshop.com Tickets kaufen oder ihr bestellt euch gleich eine Cyclet-Tasche mit oder nehmt noch ein Schuh dazu oder ein paar T-Shirts, unter anderem auch die Sitzfleisch-Kollektion.
Werbung Ende.
Sehr, sehr cool, ja. Also mir hat's auch, also ich wollte nicht wirklich, aber das ist echt so ein beeindruckender Berg und wenn man da drum rumfährt, er zieht dann schon irgendwie magisch an, muss ich einfach sagen.
Wir haben einmal immer ein bisschen so einen Dialektkurs, Steirischkurs mit eingebaut und da ist einmal das Thema Sudan gekommen und wahrscheinlich verstehen es die meisten, es ist, wir haben es lapidar übersetzt als Jammern, aber der Johannes hat uns da nochmal aufgeklärt, nämlich hat er mal geschrieben, dass Sudern was ganz anderes ist als Meckern. Deutsche können das ja überhaupt nicht. Es ist eine spezifische österreichische Fähigkeit, die einer vergeblichen, depressiven Stimmung entspringt und oft zur lebenslänglichen Attitüde verkommt. Und das habe ich sehr lustig gefunden, weil der Mensch, der sudert, wird ja in Österreich als Suderant bezeichnet. Und es ist schon ein bisschen sowas wie die österreichische Mentalität. Immer jammern, immer alles das Schlechte sehen. Und da ist mir dann eingefallen, der Nico Semsrott, einer meiner Lieblingskabarettisten aus Deutschland. Und der hat ein Programm gehabt. Eins seiner Programme hat den Titel gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Fröhlichkeit ist nur ein Mangel an Information. Das heißt, wenn man sie bemüht und wenn man wirklich lang genug sucht, findet man immer das Negative. Und nur wer sehr oberflächlich ist, kann fröhlich sein. Das ist quasi das Lebensmotto eines echten Suderanten.
Ja, und deswegen hat es keiner so schwer wie ich, weil ich so viele Informationen aufgesaugt habe. Na, aber zurück zu vielleicht ein bisschen an Tech Talk. Über unser ganzes Setup, da möchte ich nochmal auf die Vorbereitungsfolge zum TCA verweisen. Da haben wir unsere beiden Setups, unsere Überlegungen dahinter, warum welches Produkt, warum wir was benutzen und warum wir was nicht benutzen, ziemlich ausführlich besprochen. Aber eine Frage ist kommen über Spotify vom Flori oder von der Flori. Und zwar fragt sie nach Federsystemen oder von verstellbaren Seatposts oder die gefederten Vorbauten.
Ja.
Genau, so. Jetzt ist
ja, da kann ich gleich was dazu sagen. Ich bin ja mit einem Specialized Roubaix unterwegs und da hat es das integriert. Also das nennt sich Future Shock. Das ist so circa 2 cm langer Federweg zwischen, also oberhalb vom Rahmen und unterhalb vom Vorbau. Da drinnen ist die Dämpfung, also nicht wie ein Federgabel, sondern weiter oben, direkt unterm Vorbau. Und das Feine ist, das kann ich abstellen, also ich kann es zudrehen oder aufdrehen, oder das ist stufenlos, das heißt, man kann es auf so mittlere Position stellen und ist natürlich im Wiegetritt oder wenn man jetzt einen Sprint macht zum Beispiel, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber wenn man viel im Stehen fährt, ist es natürlich unangenehm, wenn das dann oben ein bisschen nachgibt. Also da kann man es steif stellen. Und wenn du dann auf das Strade Bianche bist und fast stürzt und vom Radl springst, weil es so prellt, da ist es natürlich gut, wenn man es aufmachen kann. Also ja, ich kenne das und ja, ich finde es großartig. Und was ich auch einmal getestet habe, war ein gefederter Vorbau. Auch gut, kann man halt dann nicht deaktivieren.
Ich bin mit 35er Reifen tubeless gefahren, mit für mich relativ wenig Luftdruck, es ging ja sicher noch weniger, habe ich mir aber nicht traut. Also sagen wir so, ich habe nicht die Wahl, ich habe nicht die Auswahl, habe es noch nie probiert, die Vorbauten, die gedämpften. Ich habe eine gefederte Sattelstütze auf meinem Gravelbike einmal drauf gehabt, die habe ich wieder abgebaut, die hat mir gar nicht taugt und den Flex, den sie gehabt hat und die bisschen Federung, die war so minimal, jetzt am Gravelbike im Vergleich zu den großen Reifen, das hat man nichts gebraucht und die hat einfach gequietscht und war irgendwie fehleranfällig, deswegen habe ich die nicht benutzt. Und dann noch speziell zu dem Redshift Seatpost, der könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren, wenn man der federt ja eigentlich nicht, der hat einfach 2 verschiedene Einstellungen. Wenn man viel mit den Aufliegern fährt und auf dem Auflieger eine andere Sitzposition haben möchte, aber das würde ich nicht kurzfristig kaufen, das muss man wirklich wahrscheinlich ein Jahr vorher in beiden Sitzpositionen sehr, sehr gut trainieren, dass man da keine Sitzbeschwerden kriegt. Also ich lasse da eher die Finger davon, glaube ich. Aber ich sehe, dass es theoretisch seine Vorteile haben könnte, weil man ja doch auf den Aufliegern, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen anders drauf sitzt. Deswegen sitzt man am Zeitfahrer anders drauf als normal. Aber ja, das ist jetzt, ich würde es nicht, ich schaue, dass ich eine Sitzposition finde, das für beides passt, womit ich dann viel trainieren kann. Aber ich sehe es theoretisch, aber ich würde es nicht machen.
Ich möchte da anschließend gleich zum anderen Thema kommen, das auch sehr wichtig ist und jetzt einmal nicht lustig. Und zwar, ich lasse jetzt den Namen weg, ist das ein etwas intimes, aber ernst gemeintes Thema, das scheinbar mehr Leute betrifft, als viele denken. Und zwar ist das jetzt Zitat, die taube Nudel. Als ich vor ein paar Jahren mit dem Rennradfahren begonnen habe, hatte ich das Problem, dass beim Radfahren öfters der Intimbereich taub wurde. Erst als ich Freunde darauf angesprochen habe, bemerkte ich, dass es scheinbar vielen Leuten so geht. Meine Internetrecherche ergab, dass es keine Seltenheit ist und das bei Männern sowie auch bei Frauen auf Dauer zu Problemen führen kann, wobei Männer natürlich den Nachteil haben, dass das Ganze zusätzlich funktionsrelevant ist. Nach mittlerweile dem 4. Sattel und Bikefitting habe ich das Problem einigermaßen beseitigt. Bei einer 500 Kilometer langen Ausfahrt musste ich aber feststellen, dass es bei sehr langen Fahrten nach wie vor besteht. Und jetzt ist dann halt für ihn die Frage, ob das überhaupt möglich ist, wesentlich längere Rennen überhaupt zu fahren, weil man natürlich ja keinen dauerhaften Schaden riskieren möchte. Und ja, das ist jetzt die Frage, was wir dazu sagen, ob wir das kennen, weil wir haben ja schon oft gesprochen über taube Finger, Nerven, Schmerzen oder so in den Handflächen oder ich kenne es auch nicht von mir, aber von anderen auf der Fußsohle, dass die Zehen einschlafen und natürlich kennt man das natürlich auch von den Geschlechtsorganen und vom Intimbereich.
Ich kenne es natürlich, aber aktuell muss ich wirklich sagen und das ist wahrscheinlich ein unbefriedigender Tipp, aber einfach ein gutes Bikefitting, die richtige Kombination aus Sattel und Hose und dann ist es weg. Zumindest ich hab's gar nicht mehr. Ich habe das früher hin und wieder gehabt. Da bin ich auch ständig auf irgendwelchen Rädern gesessen. Beim Mountainbiken, beim Bergauffahren habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich da die Sitzposition gefunden habe. Aber da gibt's eben kein Patentrezept. Da ist jeder und jede einfach ein bisschen unterschiedlich und da muss man, glaube ich, einfach probieren, bis man das Richtige und Passende findet. Allgemein zum Thema Sitzprobleme. Ich war wirklich, wirklich glücklich. Ich habe es bei diesem Rennen gar nie gehabt. Keine Sitzprobleme. Also kein offener Hintern, also ich habe es erwähnt, am ersten oder zweiten Tag ein bisschen eine aufgeriebene Stelle unterm Bauchnabel, aber sonst wirklich nichts. Keine Taubheit, keine offenen Stellen, kein gar nichts. Das ist natürlich auf so einem langen Rennen, 14 Tage, kann da das passieren mit der besten Sitzposition. Also damit kann man fast ein bisschen rechnen. Da geht es um Sauberkeit, um Hygiene. Das kann passieren mit der besten Sitzposition. Ich habe es zum Glück vermieden.
Ja, ich möchte auch noch kurz was dazu sagen. Ich habe das mit Taubheit im Intimbereich natürlich schon erlebt. Ganz am Anfang. Das war vor Ewigkeiten, da habe ich erst mit Radlfahren angefangen und da habe ich irgendwo im Hinterkopf gehabt, boah, Race Across America, 24-Stunden-Rennen, das klingt alles so spannend und damals bin ich einfach 1 bis 2 Stunden Radl gefahren oder mit dem Radl die 15 Kilometer in die Schule gefahren und da habe ich das dann zum Beispiel immer wieder gehabt und ich habe mir gedacht, boah, das müsste irgendwie, wenn ich das lösen kann, dann steht dem ganz eigentlich nichts im Weg, dass ich mir richtig viel Radl fahre in Zukunft und ich habe dann halt einfach damals schon mit Sättel und Hosen gespielt. Ich meine, ich bin damals halt mit der Jeans teilweise gefahren und einer normalen Unterwäsche am Weg zur Schule. Und es ist tatsächlich so, wenn du das einmal hast, es geht auch wieder weg. Das ist wie ein Taubheitsgefühl in den Fingern weggeht, geht es auch an anderen Körperstellen wieder weg. Ich habe zum Beispiel Arme gehabt nach den 24 Stunden auf der Bahn, wo ich in Kränchen auf der 250 Meter langen Holzbahn 24 Stunden gefahren bin, habe ich zum Beispiel danach ein paar Wochen lang den Oberschenkel rechts hinten nicht gespürt, weil du sitzt in der Bahn ein bisschen schief am Radl, beziehungsweise hast einen einseitigen Druck durch die Fliehkräfte und ist wirklich die rechte Seite taub worden, die linke nicht am Oberschenkel hinten. Da ist irgendein Nerv anscheinend beleidigt worden. Das habe ich mir gehabt und einmal bei meinen ersten längeren Rennen, das war überhaupt ein fürchterlicher Moment. Da habe ich im Intimbereich nichts gespürt und meine Finger nicht mehr gespürt. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und dann habe ich gepinkelt und ich habe nicht gespürt, was da gerade abgeht. Ich habe müssen hinschauen, damit ich sehen kann, ob meine Finger alles finden, was sie finden wollen und ob quasi das Pinkeln funktioniert und wann es zu Ende ist. Da ist auch wirklich ein Moment, der war fürchterlich. Aber alles wieder gut, dauert nicht länger wie bei den Fingern. Und Bikefitting, Hose, Sattel, da muss man sich spülen. Und im besten Fall, wir sind nur 2 Leute, die gern Radl fahren und deswegen ein paar Sachen schon erlebt haben. Aber Gynäkologen, Urologen, Neurologen, also Experten für Nerven und Bikefitter. Das sind, glaube ich, die Ansprechpersonen.
Genau. Und leider einfach auch viel herumprobieren, bis man das findet, das genau zu einem passt. Und wenn man es hat, dann wieder Straps machen und einfach Sättel, die seit 10 Jahren außer Produktion sind, horten.
Ja, richtig.
Der Heiko schreibt, er kommt zum Live-Podcast am 31. Oktober in München und er hofft, wir haben, keiner hat so schwer wie ich, T-Shirts in XL dabei. Das wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen, aber wir freuen uns auf dich, Heiko.
Wir probieren es jetzt, wo wir uns einig sind, dass es diese T-Shirts geben muss. Ich glaube, Heiko, wir werden was hinbringen.
Ja, der zweite Teil der Frage von der Nina, die habe ich jetzt auch noch mal gesehen, ob ich es noch einmal so machen würde, nicht auf den Tracker zu schauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Frage gestellt wurde, aber es ist wahrscheinlich jetzt auch schon beantwortet worden im Podcast. Ja, ich brauche das, ich muss für mich selber fahren, ich kann nicht auf die anderen schauen. Also jedenfalls klares Ja von mir.
Ein klares Nein von mir, ich brauche das ganz dringend. Ich habe vom Andreas noch E-Mail und zwar: Danke für einen großartigen Podcast. 3 Dinge möchte ich besonders hervorheben. Erstens, eure Selbstironie, die ich bei manch anderen Sportlerinnen schmerzlich vermisse, dass ihr extrem wie der Hund seid, ist uns eh allen klar. Dann zweitens, Sicherheit immer als oberstes Prinzip. Und drittens, die TCA-Folgen, sie haben schon fast literarische Qualität. ja, Andreas, vielen Dank für das Feedback und jetzt noch zu deinen 2 Fragen. Ihr scheint auf den 1000 Kilometern ja kaum Beschwerden gehabt zu haben. Wie macht ihr das? Bei mir zwickt es in Knie, Hüfte, Nacken, Gelenke, trotz Dehnen und Kraftübungen nach spätestens 100 Kilometern. Ja, ehrlich gesagt, es macht einen großen Unterschied, wenn man im Laufe seines Lebens schon sehr viele Kilometer gefahren ist. Für die Leistungssteigerung braucht man nicht 10 Jahre lang und jedes Jahr 1000 Trainingsstunden. Das kann man kürzer und effizienter erreichen. Aber für genau diese Dinge, dass sich die Bänder und der Bewegungsapparat und die Sehnen und alles dran gewöhnt, dass man die Sitzposition findet, die man vielleicht am Anfang nicht findet, dadurch auch der Nacken und so weiter nicht so schnell anfangen zum Schmerzen. Das ist einfach ein langer Prozess und da hilft es schon, wenn man viele Jahre diesen Sport betreibt. Und was mir da aufgefallen ist, es ist zum Beispiel jedes Jahr beim RAM ein bisschen weniger schlimm gewesen von den Phasen, wo es halt schmerzhaft ist. Die Hochphasen gibt es sowieso immer, aber diese ganz schlimmen Phasen sind im Laufe der Jahre weniger geworden von der körperlichen Seite, weil sich der Körper eben wirklich umstellt, bis wahrscheinlich irgendwann der Moment kommt, wo im Laufe der Jahre dann natürlich so der Alterungsprozess dann wieder mitspielt. Aber ja, viel Radlfahren über lange Zeit.
Man darf aber nicht so wirklich ganz oldschool einfach über den Schmerz drüber fahren und so lange, bis es nicht mehr schmerzt, bis man sich dran gewöhnt hat. Es sollte nicht wehtun, weil man verliert dann auch einfach den Spaß am Radfahren und man kann mit Bikefittern, Bikefitterinnen, mit vielleicht dem Radshop seines Vertrauens einfach die ganzen Möglichkeiten austesten. Es gibt Gel-Lenkerbänder, es gibt breitere Lenker. Man kann allein schon, wie viele Einstellungen man hat, diese Schaltbremsgriffe einzustellen. Man kann vielleicht, was dem einen oder anderen, das ist jetzt bewusst nicht gegendert, im Ego ein bisschen schmerzt, aber vielleicht nicht das Radl kaufen, das die Pros fahren, sondern Endurance vielleicht kaufen mit einer anderen Geometrie. Dann muss man auch nicht, obwohl, da bin ich der Falsche vielleicht, weil ich habe einen schierigen Spacer-Turm auf meinem Radl drauf, aber da muss man nicht so einen hohen Spacer-Turm bauen, dann muss man nicht mit den Vorbauten herumspülen. Also vielleicht wirklich ein bisschen mehr auf Komfort achten und dann macht es auch mehr Spaß. Also wenn man gut drauf sitzt, dann macht es Radfahren mehr Spaß.
Die zweite Frage ist dann...
Und man ist auch schneller, wenn man gut und schmerzfrei auf einem Endurance-Bike sitzt, ist man schneller, wie wenn man mit Schmerzen auf einem Super-Aero-Bike drauf sitzt.
Das ist ein gutes Fazit, ja. Und die zweite Frage vom Andreas ist noch, dass es vor kurzem Berichte zu einer Studie zum Ultrasport gegeben hat, die durch die Medien geistert sind, die den Verdacht auf ein extrem hohes Risiko für Darmerkrankungen in den Raum stellen. Er hat dann ein paar Links mitgeschickt zu New York Times und zur Originalstudie. Jedenfalls geht es kurz gesagt darum, dass aufgrund der schlechten Durchblutung des Verdauungstrakts bei längerer Belastung bereits ab 2 Stunden eben Erkrankungen oder Belastungen für den Verdauungstrakt entstehen können und vor allem für Darmkrankheiten natürlich, da es dann ein Nährboden ist. Und das ist sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren entdeckt worden. Und die Frage war dann konkret, falls das Risiko tatsächlich derart hoch ist, würde ich annehmen, dass ihr viele Betroffene kennen müsstet. Ist das denn wirklich der Fall? Von mir kann ich nur sagen, ich kenne jetzt niemanden, der von so etwas betroffen ist. Bin natürlich weder Arzt, Mediziner oder sonst was, habe mit der Studie nichts zu tun. Also ich denke, da wird schon was natürlich etwas Wahres dran sein. Nur es ist dann halt, glaube ich, schon eine Frage, wie man sich ernährt bei so Ultradistanzen. Deswegen im Idealfall natürlich beim Race Across America, wo du Betreuerfahrzeug und Team mit dabei hast, ist für mich immer die Flüssignahrung das Beste, weil es ist sehr leicht verdaulich und eben weil du wenig Energie verbrauchen willst mit der Verdauung und weil der Magen-Darm-Trakt schlechter durchblutet ist bei der Belastung, brauchst du eben leicht verdauliches. Und beim Transcontinental ist allerdings wieder so, dass wir die Belastung nicht so hoch haben, das Tempo ist nicht so hoch, die Pausen sind etwas mehr. Da habe ich das Gefühl, dass ich, das war immer meine größte Angst, aber dass tatsächlich mit quasi Standardnahrung auch gut geht und auch langfristig ist mir nichts bekannt, weder von mir selbst noch von ähnlichen oder von Menschen, die ähnlichen Sport ausüben, dass da grobe Darmerkrankungen gibt.
This is not medical advice, ganz klar. ich kenne die Studie auch nicht, möchte dazu auch jetzt kein Statement abgeben. Denke aber nur ganz prinzipiell, allgemein gesprochen, man verringert sehr, sehr viele andere Risikofaktoren mit einem Active Lifestyle, wie es so schön heißt, wenn man viel Bewegung macht, wenn man vielleicht sogar draußen Bewegung macht. Und dann ist immer die Frage, und das ist eine Risikoabwägung, die muss jeder für sich selbst treffen, überwiegen die Benefits von Sport und gesunder Ernährung gegenüber dem Risiko? Genau, das ist mein Senf dazu.
Flo, ich habe nur eine Frage an dich. Wie würdest du den Reifen reparieren, wenn du einen wirklich großen Schnitt drinnen hast? Weil ich habe die Frage ein bisschen so in Social Media gestellt und es ist immer wieder die Antwort gekommen mit Geldscheinen. Das haben wir letztens eh schon besprochen, dass du da viel Reifen reparieren hättest können mit deinen 1000 Lei. Aber hast du schon mal davon gehört, dass man Reifen näht?
Schon gehört, auch schon mal gesehen, aber ich habe nicht die Skills dazu, das zu machen und auch nicht die Muße, mir das beizubringen.
Und die Ausrüstung, ich meine, du musst da natürlich irgendwie eine Nadel mit dabei haben und einen dementsprechenden Faden oder eine Schnur oder was auch immer, das stabil genug ist und geschmeidig genug ist für so eine kleine Näharbeit. Also für mich war das ganz neu. Ich habe alle möglichen Tricks kennt mit Sachen einlegen, um den Schlauch zu schützen, aber nähen war für mich wirklich bisher noch nicht bekannt. Dürfte aber anscheinend sehr häufig gemacht werden, weil ich ganz viele Rückmeldungen kriege in die Richtung.
Ich habe eine Frage von mir an mich selbst. Wie ist jetzt der finale Stand deiner Kudos? 661, aber ja, ich gebe noch nicht aus. Vielleicht geht noch mehr.
Herrlich. Ich habe eine Frage von der Sabrina, die von uns beiden wissen möchte, wie zufrieden wir mit der Ausrüstung sind, ob wir, wenn wir nochmal an den Start gehen oder wenn wir jetzt noch einmal am Start wären, das Gleiche noch einmal verwenden wollen oder ob wir irgendwas ändern.
Wenn ich wirklich in der Zeit zurückreisen könnte an den Start und genau das Wissen über das genaue Wetter über die nächsten 14 Tage hätte, dann hätte ich vielleicht tatsächlich die Ärmlingen oder haben lassen. Aber ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden mit meinem Setup. Man darf das halt nicht ex post betrachten. So wie das Wetter war und so wenig Probleme, wie ich gehabt habe. Ihr könnt jetzt sagen, ihr habt 5 Schläuche mitgehabt, braucht habe ich einen, ich hätte nur einen mitnehmen brauchen. Aber so kann man das natürlich nicht machen. Mit dem.
Ja, du brauchst immer das, was du nicht mit hast. Ja. Wenn du das mit hast, brauchst du das nicht. Das ist eine alte Grundregel.
Genau, also aus einer Ex-ante-Betrachtung bin ich zufrieden, würde ich nichts anders machen. Das ist auch jetzt nicht aus dem Nichts kommen, sondern mein Setup hat sich über die Jahre immer wieder verändert, ist weniger geworden, dann ist es wieder mehr geworden. Und es hat sich so entwickelt über die Jahre und das ist jetzt der aktuelle Stand, mit dem bin ich sehr zufrieden.
Ich bin heuer das erste Mal mit Cycled-Taschen gefahren. Ich muss sagen, das hat mir wirklich extrem gut getaugt. Die Handlebar Aerobag vorne, super Zugriff, leider sehr wasserdicht. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass der Honig, der mir ausgerunnen ist und von innen alles verklebt hat, weil die Honigflasche undicht war, wenn es da rein geregnet hätte und es sauber geworden wäre, aber sie war leider wirklich sehr wasserdicht. Und ja, ich muss sagen, das hat mir sehr, wirklich sehr gut taugt. Ich würde, wenn ich was anders machen würde, bei den Taschen genau das gleiche wieder. Ich würde wieder 4 Taschen nehmen. Mit der Framebag, mit der Top-Tube-Bag und mit der Arschrakete. Das hat gut gepasst. Das ist mehr Platz, als unbedingt nötig ist. Aber ich habe immer gerne ein bisschen mehr Platz und kannst dann mit Essen auffüllen. Wenn ich was anders machen würde, ich würde, glaube ich, nicht mehr 3 Trinkflaschen mitnehmen. Ich habe auch schon Transcontinentals gemacht mit 4 Trinkflaschen. Ich glaube, ich würde nur mal mit 2 fahren, weil es einfach doch Gewicht ist und ich habe die dritte sehr selten befüllt. Das würde ich mir, glaube ich, nicht mehr gönnen. Ich würde trotz der Hitze wahrscheinlich den Aerohelm aufsetzen, weil das war irgendwie Angst von mir, dass dann der schlechter belüftet ist und zu heiß. Ich muss aber sagen, ich habe dann schon immer das Kapperl aufgehabt mit der Startnummer, weil ich finde es einfach, dir ist das zum Beispiel nicht wichtig. Ich finde einfach, ich kann kein Radlrennen fahren ohne Startnummer. Das geht einfach nicht. Nachdem es aus irgendeinem Grund keine Startnummer gibt für den Helm oder fürs Radl, möchte ich zumindest das Kapperl aufhaben. Und dann ist es so, dass man mit dem Kapperl auch nicht unbedingt kühler wird am Kopf. Dann kann ich gleich den Aerohelm aufsetzen.
Ich möchte nur sagen, ich habe leider einen sehr, sehr großen Kopfumfang. Es ist richtig, richtig schwierig für mich überhaupt Kapperl zu finden, den man nicht einschneiden und wo ich keinen Kopf wegkriege. Und das TCA-Kapperl heuer war extrem eng und dann war es auch noch sehr dicht gelegte Stoff. Baumwolle, glaube ich sogar. Also das war für mich überhaupt von Anfang an keine Option. Nicht, weil ich nicht mit Kapperl fahre oder nicht, weil ich meine Startnummer nicht herzeigen möchte, sondern es ist einfach mit meinem großen Kopf sehr, sehr schwierig. Vor allem wird es dann auch schon eng. Helme sind auch nicht so leicht in der Größe und dann noch ein Kapperl dazwischen. Dann wird der Helm auch schon eng. Ja, das mit der dritten Trinkflasche, das habe ich bei meinem allerersten Unsupported Bikepacking-Rennen beim Seven Serpents gemacht. Und da war es dann immer so, die habe ich am Unterrohr befestigt, da beim Tretlager. Und da war es dann so, dass bei jeder Wasserstelle ich draufgekommen bin, ich habe noch eine komplette volle Trinkflasche. Dann habe ich natürlich das warme Wasser rausgeleert und ein frisches rein dann und dann wieder bis zur nächsten Wasserstelle mitgeführt. Und dann hat es mir auf so einer Orgen-Gravel-Abfahrt den ganzen Flaschenhaltekäfig rausgehaut. Der war unten angeschraubt. Da hat es die Bohrlöcher mit raus, also die Gewinde mit rausgerissen. Und dann bin ich mit 2 und seither immer mit 2.
Ja, ich habe teilweise wirklich die 4 Flaschen braucht, aber es ist dann halt immer so eine Gewichtsfrage, gell? Wie in der Formel 1 hast du mehr im Tank und fährst langsamer, musst weniger Boxenstopps machen oder fährst du leichter, bist schneller und fährst einmal öfter an die Box.
Da muss ich jetzt ganz kurz reingrätschen.
Der Unterschied ist minimal.
Da merkt man einfach, dass du schon lange keine Formel 1 mehr geschaut hast, weil Tankstopps gibt es sicher seit 20 Jahren nicht mehr.
Wirklich?
Es okay. Wird nur mehr Reifen gewechselt. Seit 20 Jahren, glaube ich.
Echt, oder? Okay, nein, ich habe, glaube ich, seit 21 Jahren sicher nicht mehr Formel 1 geschaut. Okay, gut, aber schneiden wir es nicht aus, lassen wir es drinnen. Das ist ein Beweis, dass ich Autorennen nicht so gut verfolge und nicht so super finde. Jedenfalls, die Katharina hat noch geschrieben, ich feiere euren Podcast sehr und gerade beim Training für mein erstes Ultrarennen nächstes Jahr sind die Folgen über das Transcontinental ein echter Motivationsschub. Gerade bei diesen Folgen kommt mir immer wieder eine Frage in den Sinn. Trainiert ihr im Vorfeld irgendwie den Schlafentzug? Ich wäre nach 3 Stunden Schlaf völlig unzurechnungsfähig, ohne dann noch 20 Stunden Radfahren zu müssen. Ihr schlaft doch nicht das ganze Jahr nur 3 Stunden pro Nacht, oder? Liebe Grüße und danke, Katharina. Wie oft passiert es, Flo, dass du nur 3 Stunden schlafst?
Absolut nie. Und wenn ich einmal im Jahr, so wie früher, vielleicht einmal länger in der Disco bin, dann brauche ich 4 Tage, um mich zu erholen. Also es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich schlafe, weil Schlaf das absolut beste Regenerationsmittel und ein Lebenselixier ist. Und je besser man schlaft und je fitter man ist, desto besser und härter kann man trainieren am Rad, um körperliche Fitness aufzubauen. Und dann beim Rennen, dann erfahrt man den Schlafentzug. Den kann man nicht trainieren. Es ist sogar kontraproduktiv, wenn man trainieren würde.
Ich habe jetzt gerade nachgedacht, ich glaube, ich war das letzte Mal lang in der Disco, wie es noch Tankstops in der Formel 1 gegeben hat. Weil du das jetzt gerade als Vergleich hernimmst. Aber,
als Referenz, ja.
Aber ich war natürlich in anderen Lokalen schon einmal sehr, sehr lang unterwegs und habe vielleicht weniger wie 3 Stunden geschlafen. Nur ist genau das, was du sagst, richtig. Schlafen, so kann man nicht trainieren. Man kann es, wenn man es öfters schon erlebt hat, ein bisschen besser abschätzen, ein bisschen besser handhaben. Man weiß früh genug, wann ist die Zeit für Koffein, wann ist die Zeit vielleicht für ein Powernap. Und deswegen würde ich einfach den Tipp geben, wie wir vorher schon gesagt haben, immer auf der sicheren Seite bleiben und sie einfach ein bisschen herantasten.
Vorm Rennen ist es natürlich, vom ersten Mal, ist es natürlich die große Unbekannte, ja. Und wenn man es dann öfter gemacht hat und schon ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, okay, wie reagiert man unter Schlafentzug? Was tut einem gut, was tut einem nicht gut und wann muss man wirklich schlafen gehen? Aber das kann man nicht trainieren, das muss man erleben im Rennen.
Vom Sven haben wir eine Nachricht gekriegt. Der Sven hat sich bedankt bei uns für den Podcast und er hört uns schon eine gefühlte halbe Ewigkeit. Er hat die Ultradistanzen und die vielen Höhenmeter im Radsport schon für sich längere Zeit entdeckt, aber durch eure Erfahrungen und dass ihr die so unterhaltsam teilt, wachse ich ständig über mich und meine Vorstellungen des Möglichen hinaus. Besonders in den Folgen zum TCR 25 habt ihr regelmäßig über die mentalen Herausforderungen eines solchen Projekts gesprochen und mir sehr oft aus der Seele gesprochen. Während meiner Höhenmeter-Challenge im Juli in den Alpen gab es vor allem wegen des miesen Wetters mehr als genug dieser mentalen Tiefpunkte. Dank eures Podcasts, den ich besonders in schlimmen Momenten am Ohr hatte, fühlte ich mich etwas weniger allein, mehr motiviert und gut unterhalten. Und dafür wollte ich einmal Danke sagen. Ich freue mich auf euer Live-Event im Oktober in München. Liebe Grüße aus Berlin vom Sven Gellhaus. Und da möchte ich nur dazu sagen, ich habe von Burkhard schon davor mir eine E-Mail gekriegt. Der hat mich darauf hingewiesen, was der Sven eben macht. Und er hat da ein Spendenprojekt durchgeführt für Netzwerk.sozial, wo er in 20 Tagen und 20 Etappen insgesamt über 100.000 Höhenmeter gefahren wäre, wenn es nicht so oft so fürchterliches Wetter gehabt hat, dann waren es immer noch 90.000 Höhenmeter in 20 Tagen und das Ganze eben für den guten Zweck und das finde ich großartig und danke Sven, erstens für deine Nachricht und oder erstens dafür, dass du dich sozial engagierst und es machst und zweitens für deine nette Nachricht.
Ja, darüber freuen wir uns wirklich am allermeisten. Also wenn wir Leute aufs Fahrrad bringen oder motivieren können, sich für ein Rennen anzumelden, zu trainieren, sich auf den Turbo-Trainer zu setzen, das freut uns unglaublich. Das ist fast das beste Feedback, was man uns geben kann, neben 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcasts und Kommentare auf Spotify für Engagement.
Der Flo, der alte Podcast-Profi, schon wieder hingewiesen. Du hast nicht Steady Support erwähnt.
Oder natürlich Steady Support.
Ja, und jetzt fehlt mir eine schöne Überleitung, aber was ich irgendwie noch sagen wollte, ich glaube, weil der Sven das auch so schön beschrieben hat mit den Tiefpunkten und wenn man mal ein mentales Loch hat und ja, wenn es dann richtig dreckig geht, da möchte ich jetzt nochmal kontern, weil Flo, du bist ja schon groß rausgekommen beim TCR-Podcast, beim offiziellen. Da haben wir sogar mal was eingespült von dir und du bist da quasi ein bisschen ein Podcast-Star geworden. So schlecht ist der Englisch gar nicht. Und ich bin dann im Zü nochmal interviewt worden und habe es auch geschafft in einen Highlight-Ausschnitt vom TCR-Podcast und nämlich genau zu dem Thema, wie man mit mentalen Situationen oft umgeht. Und das möchte ich jetzt kurz vorspülen, weil das finde ich auch sehr lustig und hat sehr viele Reaktionen drauf gegeben.
You're tired, your emotions are negative. And I think it just helps to know that this is like the way it should be. You cannot be happy all the time. There are some negative emotions are like everybody has them. And it's okay, you don't need to worry about your being negative.
It's part of the race, it's part of the process.
Shout it out and talk about it and let it out of your mind and out of your body and afterwards you will feel lighter again.
Do you do it? Do you shout?
Of course. Yeah? I'm shouting with my bike, I'm shouting with the traffic. Yeah, if you have frustration inside you, it's better to let it out.
It's wild words, huh?
See you later.
Enjoy the nap.
Ja, es gehört viel mehr geschrien. Wenn es an Drecki geht, also vielleicht mit sich selbst oder mit dem Wind oder mit dem Verkehr, ne? Nicht mit seinen Mitmenschen, aber...
Oder mit dem Erlkönig.
Mit dem Erlkönig, ja.
Also ich habe noch ganz kurz eine völlig out of context Anekdote und zwar, ich habe gesprochen über Donau-Südufer, wo es 40 Grad gehabt hat und ich habe da eine Packung Haribo-Cola-Flaschen in meiner Trikottasche gehabt und 40 Grad auf dem Rücken, die Sonne hat hingebrannt und die habe ich dann nicht mehr gegessen und im Ziel habe ich dann meine Trikottaschen ausgeleert und dann habe ich gesehen, diese Cola-Flaschen sind zu einem kompletten Block zusammengeschmolzen und das war so ein riesiger, also wie viel sind drin, 200 Gramm Block mit Cola-Flaschen, eine riesige. Und von der habe ich im Ziel, bevor du mit deinen Oliven gekommen bist, noch overbissen. Und dann habe ich erst aufgehört mit süß und dann habe ich erst die Oliven gegessen.
Es ist unglaublich, was man in seinen Trikottaschen oft findet. Du greifst 100 Mal am Tag hin und du glaubst immer, ja, ich habe 3 Riegel, habe ich noch, 2 Riegel, habe ich noch, einen letzten Riegel, habe ich noch. Du irgendwann isst den letzten Riegel und im Ziel kommst drauf, du hast noch 3 andere Sachen drin und das darf auch ein nicht mehr erkiffen.
Einen Monoblock Haribo-Cola-Flaschen.
Ja, Wahnsinn. Sehr schöne Geschichte. Ich habe auch noch was Technisches da. Ich habe von meinem kaputten Garmin erzählt und dann habe ich vom Tom technisches Feedback kriegt, der bei seinem Garmin das gleiche gehabt hat und auch alles mit Werkseinstellungen und Resets und Einschalten, Ausschalten, hin und her updaten hat, alles nichts funktioniert. Es ist am Windows-Computer nicht einmal erkannt worden und dann ist das rausgekommen, dass jemand das mit einem Linux-PC gemacht hat und dort ist der Garmin, der Edge wieder erkannt worden. Neue Software drauf und jetzt geht wieder alles. Also, falls du das Gerät noch hast, schreibt der Tom, Linux ist dein Freund. Und da bin ich leider gar nicht informiert. Ich weiß, in der Schulzeit, ich habe Schulfreunde gehabt, die haben super gut programmiert und die haben Linux beherrscht. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, es ist was für echte Kenner und Könner. Das ist jetzt nichts, was man so als einfach nur Benutzer von entweder, weiß ich nicht, Mac und Apple oder Windows und Microsoft irgendwie halt kennt, aber anscheinend ist es so, irgendwer kennt sicher jemanden, der Linux beherrscht und dort kann man vielleicht kaputte Garmin-Geräte nochmal zum Leben erwecken. Danke, Tom.
Ja, ich habe mich gerade gefragt jetzt da mit meiner Silent Maus, wo ich durchs Feedback gehe, warum ich eigentlich mein Strava-Tab noch offen habe und eigentlich bin ich noch schuldig, die von meiner letzten Etappe, glaube ich, die Zahlen, ich werde es ganz kurz machen, weil wir schon spät sind und weil es jetzt thematisch gar nicht mehr passt eigentlich, aber ich bin von der Schlafpause in Bechet bis ins Ziel, bin ich gefahren 520 Kilometer in 31 Stunden und 42 Minuten, wovon 26 Stunden und 35 Minuten Bewegungszeit waren. Das heißt, was ich da mein Fazit aus der letzten Episode, dass ich gescheiter eine richtige Schlafpause gemacht hätte, statt diese Powernaps und das Herumeiern und das viele Herumstehen, ohne zu wissen, wo ich gerade bin und wie mir geschieht, das wahrscheinlich besser, effizienter und schneller gewesen wäre. Das ist jetzt nur so.
Ich glaube, das echte Fazit, warum es das jetzt nochmal erzählst, ist, du willst noch ein paar Kudos haben.
Nein,
von mir kriegst du eins, von mir kriegst du eins.
Kudos-mäßig habe ich alles erreicht. Aber genau, war ich noch schuldig. Eine Frage haben wir auch gekriegt, sogar zweimal, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Wie heißt unser Intro, Outro, unser Podcast-Jingle-Musik? Es heißt Searching for Inspiration. Es ist so ein gemeinfreies, lizenzfreies Lied von so einer Plattform. Und wir haben es in der Episode 12 und in der Episode 210 am Ende der Episode zur Gänze abgespielt. Das werden wir heute nicht noch einmal machen. Also falls das wirklich jemand die kompletten 4 Minuten hören möchte, entweder Episode 12 oder 210 oder beide oder von 12 auf Play drucken und dann bis 260, das haben wir aktuell, durchhören. Dann haben wir wieder ein bisschen Engagement und jede Folge kommentieren.
Jetzt haben wir gerade von guter Musik gesprochen und ich bin kein Rapper und kein Sänger, aber ich möchte jetzt was vorlesen, das im Discord-Diskussionsforum, wo alle, die beim TCR teilnehmen, quasi drinnen sind, geschrieben wurde. Ja, du könntest reingehen, ich glaube,
wenn man nicht... Nein, kann ich nicht, weil man hat diesen Einladungslink bekommen, ich habe das Mail übersehen und 3 Wochen später habe ich mich nicht mehr einloggen können,
okay,
weil der Link abgelaufen war.
Umso besser, dass ich dir das jetzt präsentiere, was da drin geschrieben wurde. Da hat nämlich jemand einen Song getextet, und zwar der Ian Lyons. Er hat eine Battle-Rap-Version von seinem Erlebnis geschrieben. Und zwar, yo, London to Plymouth, I'm chasing the game. Ferry to Spain, Santiago's the name. Atlantic kissed, then I flipped to the east. Pedal stroke savage, the road is a beast. Tires exploding, my hubs falling loose. Albanian roads, straight cutting the truth. Dogs on my tail for 30k deep. No mercy in Foggia, no time for sleep. Gelato in Bari, that caramel fire. Coke in my veins, sugar feeding desire. A bivy I grind, every lesson I test. This race ain't forgiving. It's straight merciless.
Großartig.
Wirklich genial. Wirklich genial.
Wirklich, wirklich großartig. Und Coke in my veins, das lasse ich mir tätowieren. In die Armkehle. Da fällt mir ein, eine andere Frage, die habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, jetzt weiß ich leider nicht mehr von wem. Wir haben geredet über unsere, dass wir mit der Musik so coole Erfahrungen gehabt haben, an die wir uns erinnern können, nach unserer Playlist, beziehungsweise nach unseren Songs, die wir gehört haben.
Ja, ich habe das einmal schon gesagt, dass ich gar nicht so gerne über das rede, welche Musik ich höre, aber ausnahmsweise erzähle ich heute ein bisschen was. Und zwar heuer, es gibt für mich irgendwie so jedes Jahr eine Hymne, die mir so in Erinnerung bleibt, die ich mag wirklich so Musik gern, die vielleicht ein bisschen melancholisch anfängt und dann irgendwann zu so einem, weiß ich nicht, zu so einem Höhepunkt kommt oder so hymnenartig sich steigert. The Verve höre ich sehr gern, zum Beispiel und Richard Ashcroft und so. Aber jedes Jahr gibt es irgendwie ein Lied, das mir besonders in Erinnerung bleibt. Und ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, wie beim Ram 2012 zu Naked and Famous Young Blood durch die Prärie in Kansas gefahren bin. Das werde ich nie vergessen, wenn ich das Lied hört und siege einfach die lange Gerade in Kansas vor mir. Und das Zweite, was sich zum Beispiel extrem einbrennt hat, das war bei meinem ersten Transcontinental, das war von Peter Gabriel, Salisbury Hill, und ist jetzt auch schon ewig alt und ist sonst nicht immer so ganz mein Musikgeschmack, aber das ist in dem Jahr einfach, das habe ich dann, glaube ich, tausendmal gehört, und da weiß ich nicht ganz genau, wie in Bulgarien die letzten Hügel aufgefahren bin, kurz vorm Ziel, und das Lied ist mir einfach so in meinem Kopf geblieben und das wird es wahrscheinlich auch mein Leben lang bleiben.
Ja, also ich habe so als Gegengift zu dem Desaster mit dem Erlkönig habe ich dann Christoph und Lolo rein dann und habe Snowboarder auswendig gelernt. Das Lied habe ich dann wirklich rauf und runter gehört und wirklich, wenn es war, so Emotionen rauszulassen, einfach wirklich laut mitgegrölt, obwohl es jetzt nicht so ein Mitsinglied ist. Und da bei den absoluten emotionalen Highlights habe ich gehört Dubstep und da ganz besonders von Riot March of the Machine. Das war so richtig die Hymne für mich bei dem TCR. Und zwischenzeitlich natürlich immer Apache. Apache kann man immer hören. Auch wenn es höchst problematisch ist, dessen ich mir bewusst bin.
Ich finde es immer total lustig, dass andere Leute mit dem Musikgeschmack von wem anderen absolut nichts anfangen können, weil du hast mir zum Beispiel Full of Fright vorgespielt, das Lied, wie wir in Konstanza waren, und es hat 30 Grad gehabt und irgendwie so, es ist Sonne, Strand und Meer und Krämpfe in den Oberschenkeln und Eisessen zwischendurch, und dann kommst du mit dem Snowboard-Lied daher und ich möchte, Alter, was willst du von mir, um was geht's da, bitte hör auf mit deinem...
Ja. Ja, es ist eigentlich ein Skispringerlied, aber
Skispringer, ja,
das heißt Snowboarder.
Ja, aber wie gesagt, Musik ist extrem individuell und eigentlich, ich finde es auch sehr intim. Deswegen erzähle ich nicht alles, was ich mir anhöre. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch von der Christina aus Hamburg vorlesen, die uns auch liebe Grüße geschickt hat und sich bedankt. Um genau zu sein, schreibt sie, hatte ich es mir schon vor über einem Jahr fest vorgenommen, nachdem ich von einer 7-monatigen Radreise nach und durch Zentralasien zurückgekommen bin. Euren Podcast habe ich zwar schon lange davor gehört, aber selten habe ich mich so über neue Folgen gefreut, wie in den heißen, anstrengenden und manchmal 10 Stunden in den wunderschönen Stan- oder Stan-Ländern. Weißt du, was die Stan-Länder sind?
Afghanistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Kasachstan.
Usbekistan und Turkmenistan.
Ja, okay.
Ja, also ich glaube, Afghanistan, Pakistan gehören nicht dazu, warum auch immer. Genau. Und dieses Jahr bin ich zum ersten Mal bei einem Ultra-Event mitgefahren, beim Northcape 4000 ab Berlin. Und nehme dies nun zum Anlass, euch zu schreiben. Wie viele andere habe ich auch in den letzten Jahren sehr von Sitzfleisch profitiert. Ihr habt dazu beigetragen, dass ich mich dieser Form des Radsports mit Neugier und Mut genähert habe. Vor allem eure Flinter-Gäste haben mich sehr inspiriert. Es wird ganz sicher nicht mein letztes Ultra gewesen sein, da es ein unfassbar tolles Erlebnis war.
Sehr schön. Also das freut uns sehr, dieses Feedback. Wir sind schon wieder so lang. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen.
Nein, jetzt haben wir immer wieder mal Danke gehört und ich möchte auch noch mal Danke sagen. Und zwar möchte ich Danke sagen an die Podcast-Werkstatt, an den Lukas, an Daniel und an die Anja, die unsere Hopperlas ausschneiden. Ich meine, nicht alle. Manche bleiben zum Glück drinnen, weil manche sind echt lustig. Oder sie füttern die Windgeräusche aus den Handyaufnahmen, sie erstellen die Promotion-Snippets, laden hoch, regeln das Organisatorische, veröffentlichen, vermarkten alles. Und wir können uns wirklich darauf konzentrieren, einfach nur zu erzählen. Dann möchte ich Danke sagen an unsere Werbepartner, die uns unterstützen und das Ganze ja ermöglichen, dass wir das alles in der Qualität aufnehmen. Ich möchte an meine Sabine Danke sagen, die unseren Shop regelt, die Nachbestellungen, die Verpackung, die Umtausche, die Retouren. Und während dem Rennen hat sie zum Beispiel meine Updates gepostet und die Stories online gestellt. Und wir sind halt einfach wirklich ein super Team und ich kann mir auch so die Zeit zum Podcasten nehmen, weil wenn ich alles selbst allein machen müsste, wird es wirklich schwierig, auch mit Training und so weiter. Dann möchte ich bei unseren Steady Supporter mich bedanken und allen natürlich, die uns zuhören, weil ohne euch alle wären wir nur zwei lustige, halblustige, die miteinander stundenlang plaudern. Ich meine, ich würde es auch trotzdem machen, aber.
Aber ganz ehrlich, würde man es wahrscheinlich nicht in dieser Häufigkeit machen und auch nicht in dieser Qualität. Also wir müssen schon ganz, ganz großes Danke an unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, weil wir machen es für euch, wir machen es sehr, sehr gern und das ist wirklich das schönste Kompliment, wenn wir euer Feedback bekommen.
Ja, und danke nochmal an alle, die vor allem auch selber was umsetzen, die uns nicht nur zuhören, sondern sich selber Ziele suchen und vielleicht auf Bikepacking-Touren oder auf Ultras vorbereiten. Ich habe auch schon oft gehört, dass wirklich sehr gute Leute wie der Martin Moritz oder uns das gesagt oder der Radbert Robert Müller, dass wir da irgendwie oft gute Tipps geben, die wirklich auch hilfreich sind, wenn man ganz vorn mitfahren will oder einen Sieg mitfahren will. Und wir verraten eigentlich viel zu viel. Das wäre doch besser, wenn wir uns das für uns behalten. Aber ich denke, so funktioniert Sport nicht und so funktioniert auch Gesellschaft nicht. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir einfach teilen, was wir selber erfahren haben und dass man Sachen weitergibt. So kann man sich gegenseitig unterstützen und so wird der ganze Sport irgendwie besser gemacht, finde ich.
Genau. Jetzt ganz zum Schluss. Wir haben jetzt leider nicht das ganze Feedback unterbekommen und natürlich, wir nehmen jetzt einen Tag nach der Veröffentlichung der Folge auf, wo wir um Feedback gebeten haben. Es ist nicht realistisch, dass alle unsere Folge schon gehört haben, die gern Feedback geben möchten. Noch einmal der Hinweis auf unseren Feedback-Corner. Wir werden immer wieder auf Feedback eingehen. Schreibt es uns gerne. Und besonderes Zuckerl für unsere Steady-Supporter. Am
28.10.
gibt es wieder ein exklusives Steady Q&A, wo ihr uns quasi für eine private Sprechstunde habt und uns alles fragen könnt, nicht nur fahrradbezogen. Und wenn es zu privat ist, dann werden wir es nicht beantworten.
Ja, genau. Und ihr findet die Möglichkeiten, uns auf Steady zu unterstützen in den Shownotes und dort auch die Infos, wie das dann mit der Bonus-Episode, die auf YouTube live gestreamt wird, funktioniert. Ja, danke Flo, es war echt großartig. Ich habe durch das, dass wir so intensiv über das alles geredet haben, auch selbst nochmal alles ein zweites Mal sehr intensiv miterlebt. Und mir sind viele Geschichten wieder eingefallen, die ich uns wahrscheinlich vergessen hätte. Ja, und danke an alle, die uns zuhören, dass ihr den Weg mit uns geht und dass wir alle gemeinsam so viel Radl fahren wie möglich. Das wäre ein großer Wunsch.
Und jetzt gönnen wir euch und uns eine Verschnaufpause und ab jetzt wieder wöchentlich.
Bis nächste Woche.